Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Werner Kleine hier aus dem Stadtdekanat Wuppertal von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live dabei sind am 30. April im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender haben wir den zweiten Iyar im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Ich freue mich, wenn Sie sich hier live dazugeschaltet haben zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Das Thema heute Abend lautet: Gekreuzigt, gestorben, auferstanden, das christliche Proprium des Auferstehungsglaubens. Sie können hier live dabei sein und wenn Sie wollen, natürlich dann auch mitdiskutieren. Wenn Sie sich dazuschalten wollen unter www.kck42.de/webinar. Möglicherweise schauen Sie auch live via Facebook zu, dann können Sie dort die Kommentarfunktion benutzen. Ich versuche das ein wenig hier im Blick zu behalten. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen, in unserem YouTube-Channel KatCityKirche Wuppertal. Da gibt es eine eigene Playlist mit den Glaubensinformationen, die wir gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie auch direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier bei meiner Schulter einscannen. Oder Sie hören sich die Audioaufzeichnung an, die wir als Audio-Podcast veröffentlichen. Dorthin kommen Sie, wenn Sie auf die Internetseite gehen, podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich die Folgen anhören, herunterladen oder den RSS-Feed kopieren und in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Dann bekommen Sie die Glaubensinformation direkt und unmittelbar nach Veröffentlichung in den Podcatcher Ihrer Wahl eingespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt wie immer: Wenn Sie Fragen zu den aktuellen Folgen haben, Anregungen, Feedback, Fragen allgemeintheologischer Natur oder Themenanregungen für die Glaubensinformation in der nächsten Saison, schreiben Sie mir eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt direkt und unmittelbar zu mir. Es haben jetzt auch gerade in den letzten Tagen einige das genutzt und haben mir sehr wertvolle und interessante Themenanregungen für die nächste Saison geschrieben, die ich, so wie ich das jetzt sehe, alle berücksichtigen werde. Da sind wirklich ganz tolle Themen dabei. Wenn Sie also einen Themenwunsch haben oder sagen, dazu würden Sie gerne etwas hören, schreiben Sie mir an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Bei den großen Themen, die sich für eine ganze Glaubensinformation lohnen, machen wir eine eigene Folge draus. Wenn es eher kleinere Fragen sind, haben wir das immer wieder mal gehabt, dass wir Glaubensinformation spezial Fragen und Antworten gemacht haben. Also auch wenn es kleinere Fragen sind, scheuen Sie sich nicht, schicken Sie mir eine E-Mail an die genannte E-Mail-Adresse. Gekreuzigt, gestorben, auferstanden, das christliche Proprium des Auferstehungsglaubens. Darum geht es heute. Da sind wir gewissermaßen am Nervus Rerum des Christentums, dass Menschen an eine Auferstehung nach dem Tod glauben, ist in sich erstmal nicht ungewöhnlich. Viele Religionen befassen sich damit. Innerhalb des Judentums ist es, glaube ich, heute gängig, dass an eine Auferstehung nach dem Tod geglaubt wird. Zur Zeit Jesu war das nicht zwingend selbstverständlich. Da gab es eine große Fraktion, die Sadduzäer, die für uns neutestamentlich greifbar sind, die eine Auferstehung nach dem Tod leugneten. Die Pharisäer hingegen konnten glauben an eine Auferstehung nach dem Tod. Heute denke ich, ist das schon auch innerhalb des Judentums weitestgehend Common Sense, sofern man gläubiger Jude ist. Im Judentum ist ja so, dass das Judentum gleichzeitig auch eine Volkszugehörigkeit hat und es gibt sehr, sehr viele Juden, die nicht gläubig sind. Das ist ein anderes Thema. Im Islam glaubt man ebenfalls an ein Leben nach dem Tod und es gibt natürlich ganz andere religiöse Konzepte wie im Hinduismus oder Buddhismus, wo eine Reinkarnation geglaubt wird, wo also auch eine wie auch immer geartete Weiterexistenz nach dem Tod angesprochen wird. Also eine Auferstehung vom Tod zu glauben, ist selbst für manch einen säkularen Menschen gar nicht so ungewöhnlich, wenn man dann an das Weiterexistieren der Energie oder was auch immer denkt. Also der Auferstehungsglaube in sich ist kein Proprium. Das Besondere, was das Christentum aus anderen Religionen heraushebt und dann singulär hat, das eigentliche Proprium des Christlichen ist eben, dass wir an die Auferstehung eines Gekreuzigten glauben, dass Jesus am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens und alles andere, wie wir heute Abend sehen werden, als banal. Wenn Jesus im Schlaf gestorben wäre, einen seligen Tod, Sekundentod, was auch immer, Auch das wäre sicherlich der Botschaft wert gewesen, wenn er sich nach seinem Tod gezeigt hätte. Aber dass er als Gekreuzigter stirbt und aufersteht, darin liegt der eigentliche Erlösungsgedanke oder wie man in der Theologie sagt, der soteriologische Gedanke, der soteriologische Impuls. Denn da wird es gleich darum gehen, das ist ein Paradox. Am Kreuz zu sterben war ja gleichbedeutend. Hier schon oft erwähnt, Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23 war gleichbedeutend damit, dass man als Gottverlassener, als Verfluchter stirbt. Die Auferstehung selber kann, wenn überhaupt, nur Gott gewirkt sein. Und dann haben wir genau dieses Paradox, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das ist der Anlass für die christliche Theologie, für den Impuls zur christlichen Theologie, dieses Paradox zu bewältigen. Daraus entsteht der christliche Glaube. Für Paulus ist er das Fundament des christlichen Glaubens schlechthin. Aus diesem Paradox entstehen die wesentlichen christologischen Fragen, nämlich die Frage danach, wer ist dieser Jesus von Nazareth überhaupt? Gleichzeitig ist der Kreuzestod natürlich irgendwo auch ein Skandalon. Auch darauf kommt Paulus im ersten Korintherbrief zu sprechen. Da schauen wir direkt mal hinein in eine bedeutsame Bibelstelle. Ich versuche mir die eben hier aufzurufen, damit ich sie Ihnen anzeigen kann. Da sind wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Und da geht es um die Verse 18 bis 25. Wenn ich mir das hier eingeblendet habe, dann zeige ich Ihnen das auch an. Da ist die Stelle. Und da schreibt Paulus an die Korinther Folgendes: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In der Schrift steht nämlich, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Hier haben Sie es aus der Feder des Paulus oder aus dem Mund des Paulus, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Die eigentliche Fragestellung auf den Punkt gebracht. Wobei ich hier direkt erklärend sagen muss, wenn Paulus hier von den Heiden spricht, dann meint er nicht einfach irgendwie Ungläubige, sondern Heide ist man im neutestamentlichen Sprachgebrauch, wenn man nicht Jude ist. Also wenn er von den Griechen spricht, sind das gleichbedeutend, ist das ein anderes Wort in seiner Lesart wie Heiden. Für Juden ist es ein Ärgernis. Warum? Ja, gerade weil in der Tora, in Deuteronomium 21, Vers 23 Folgendes steht. Ich habe es vorhin schon zitiert, aber ich blende Ihnen den Vers gerne ein. Da sind wir, hat er nicht ganz richtig gemacht. Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23. Meine Tastatur hängt hier etwas, deswegen dauert das einen Moment. Aber daran sehen Sie, dass es live ist. Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23, da habe ich die Stelle endlich. Ich blende sie Ihnen ein, dann können Sie sie mitlesen. Da heißt es nämlich, ich fange in Vers 22 an zu lesen, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Dieses Wort aus der Tora ist für Juden eben verbindlich, weil es die Tora ist. Und da geht es gar nicht um Frage Schuld oder Unschuld, sondern die Tatsache, dass jemand am Holz hängt und Jesus hängt am Kreuz am Holz, ist Ausweis, ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das heißt, der Kreuzestod Jesu ist in jüdischen Augen nachweislich geradezu, dass er nicht der Messias sein kann. Und das ist bis heute ein Diskussionspunkt zwischen Juden und Christen. Hier gibt es ja in Wuppertal eine Kolumne, die freitäglich erscheint. Die wird im Wechsel geschrieben zwischen einem evangelischen Autor, einer jüdischen Autorin, der verehrten Ruth Tutzinger und meiner Wenigkeit für die katholische Seite. Und Ruth Tutzinger hat gerade vor 2 Wochen einen, wie ich finde, nachgerade hervorragenden Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht, in dem sie aber eben genau auf diesen Punkt nochmal zu sprechen kommt. Für Juden ist der Kreuzestod eben ein Skandalon. Es ist der Ausweis, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein. Für Griechen ist es ein Witz. Wir haben in der frühen Christenheit Spottkreuze, wo gekreuzigte Esel zu sehen sind und woneben dann etwa geschrieben wird, Alexamenos betet seinen Gott an. Für Griechen und für Römer war das nachgerade, ja, Gaga, an einen Gekreuzigten zu glauben. Paulus sagt aber, für uns aber ist es Ausweis der Weisheit Gottes. Alleine hier wird schon deutlich, wie bedeutsam für das Christentum gerade die Tatsache ist, dass er am Kreuze hängen stirbt und der Gekreuzigte von den Toten aufersteht, weil daraus die relevanten Fragen entstehen, denen wir gleich weiter nachgehen werden. Aber Sie merken natürlich, hier ist auch eine Reibungsfläche, wo sich andere Religionen dann reiben. Letzten Endes ja sogar der Islam. Auch im Islam ist der Kreuzestod Jesu ein manifestes Problem. Der große Prophet Issa ben Maria darf eben nicht am Kreuz sterben, weshalb im Koran ein Doppelgänger am Kreuz stirbt, aber auf keinen Fall der große Prophet Issa ben Maria. Für mich übrigens ein Problem, das ich da mit dem Koran habe, weil der Kreuzestod Jesu ja auch historisch nachweisbar ist und wir damit natürlich irgendwo ein Problem dann haben, was in den Schlussfolgerungen dann im Koran daraus gezogen wird. Da ist also eine Demarkationslinie, die das Christliche von anderen Religionen trennt, aber gleichzeitig dann eben auch das Proprium ausmacht. Kann man die Auferstehung des Gekreuzigten glauben? Fangen wir mit einer Spurensuche hier an. Der Kreuzestod als solches ist ein historisch greifbares, ja, man kann durchaus sagen, Faktum. Das ist ja auch das, womit Juden gar kein Problem haben. Dass der Jude Jesus am Kreuz stirbt, ist ja sogar ein verbindendes Element, denn dass das jüdische Volk durch die Geschichte immer wieder bis auf den heutigen Tag Verfolgung und Leiden ausgesetzt war, das ist auch ein historisches Faktum. Und das ist sogar etwas, was verbindet, dass da ein Bruder im Glauben am Kreuze hängen stirbt. Die Schlussfolgerung, die wir Christen daraus ziehen, aus seiner Auferstehung, er ist der Messias. Den Schritt gehen Juden dann eben nicht mit. Aber dass er am Kreuze hängen stirbt, ist eigentlich nicht die Frage. Und das ist historisch greifbar. Ja, wir haben das Zeugnis im Neuen Testament, insbesondere in den Evangelien. Die vier kanonischen Evangelien sind ja nachgerade auf den Kreuzestod ausgerichtet. Man beschreibt sie ja sogar als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Das ist die innere Mitte, die letzte Woche darzustellen, insbesondere den letzten Tag im Leben Jesu darzustellen. Das ist der eigentliche Impetus, der Kreuzestod und die Auferstehung als das manifeste Fundament. Aber Evangelien sind Tendenzschriften. Man kann natürlich alles Mögliche behaupten. Deswegen wäre es natürlich hilfreich, wenn wir außerbiblische Hinweise möglichst aus nichtchristlichen Quellen haben, die darauf hinweisen. Und die gibt es tatsächlich. Wir haben hier in der Glaubensinformation vor einiger Zeit mal eine Folge zum historischen Jesus gehabt. Da gehe ich etwas ausführlicher auf die Quellen ein. Aber wir haben ein paar römische Quellen, die darauf rekurrieren. Zum Beispiel Sueton oder Plinius den Jüngeren, insbesondere Tacitus, der im Jahr 150 in seinen Annalen von Juden in der Stadt Rom spricht, die unter Nero verfolgt wurden. Und die an einen gewissen Christos glauben. Das Interessante ist, dass Christus dazu Christos wird, ein Sklavenname. Gleichzeitig spricht er von Juden in der Stadt Rom. Auch das bemerkenswert und historisch durchaus glaubwürdig, weil die frühen Christen sich noch gar nicht als eigenständige Religion, als eigenständige Kirche empfunden haben. Die frühen Christen, auch die Heidenchristen, verstanden sich ja als zum Volk Israel gehörig. Dass das von den Juden Israels nicht gutiert wurde, ist eine andere Frage. Das ist genau der Konflikt, den wir im ersten Jahrhundert haben. Aber die frühen Christen bildeten keine eigenständige Religion, sondern wurden als innerjüdische Partei, als innerjüdische Bewegung, als innerjüdische Sekte wahrgenommen. Das Judentum war und ist bunt. Es ist sehr divers. Es gibt viele Strömungen und innerhalb dessen gab es eben auch Menschen, die daran glaubten, dass der Messias Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden sei. Großer Diskussionspunkt, großer Streitpunkt, wie gesagt, bis heute. Bemerkenswert war eben, dass dann auch Heiden, Nichtjuden, Goyim, diesen folgten und damit sich wähnten als zum Volk Israel gehörig. Großes Konfliktthema, aber von außen betrachtet war das so. Tacitus scheint in seiner Beschreibung Zugriff auf Prozessakten gehabt zu haben, denn erwähnt, dass dieser Christus unter Pontius Pilatus am Kreuz hingerichtet worden sei. Das wäre natürlich interessant, wenn man auf entsprechende Prozessakten zurückgreifen könnte. Und in der Tat ist die Schilderung der Evangelien ja dazu angetan, dass man sagen muss, ja, dieser Jesus von Nazareth wurde von Pontius Pilatus verurteilt. Und Pontius Pilatus war als römischer Statthalter gehalten, sich an das römische Prozessrecht zu halten. Also wird da ein Skriptor angewiesen gewesen sein, der da entsprechende Protokolle angefertigt hat, die dann auch nach Rom gingen. Ja, das ist kein aufsehenerregender Prozess gewesen, wo mit viel Rederei und Anklage und Staatsanwalt und was weiß ich was, wie das auch im römischen Prozessrecht vorgesehen war oder sein konnte, hin und her ging. Nein, dieser Jude, Jesus, war eben kein Römer. Und da machte man nicht viel Federlesen. Das wird ein Standgericht gewesen sein, ein Schnellprozess. So wird es ja auch in den Evangelien letzten Endes geschildert. Das wird keine halbe Stunde gedauert haben. Das geht hin und her. Aber auch da war Pilatus gehalten, bestimmte Formalia einzuhalten, die wir in den Evangelien, insbesondere im Johannesevangelium, durchaus auch sehen können. Und es ist hochwahrscheinlich, dass darüber ein Protokoll verfertigt wurde, das möglicherweise in römischen Archiven aufbewahrt wurde und auf Tacitus zurückgreift. Es ist natürlich, könnte man sagen, spekulativ. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Wäre da nicht eine christliche Quelle, Justin der Märtyrer, der ebenfalls im 2. Jahrhundert darauf rekurriert und sagt, ja, da, wenn ihr nicht glaubt, schaut doch in den Akten des Pilatus nach. Da könnt ihr doch sehen, was damals in Jerusalem passiert ist. Und jetzt gibt es einen Streit unter Exegeten, denn wir haben eine apokryphe Schrift, die Pilatus-Akten, die den Pilatus nachgerade in einem glänzenden Licht als Zeuge der Auferstehung, was weiß ich was, erscheinen lässt. Meinte Justin der Märtyrer diese Pilatus-Akten? Da muss man sagen, nein, denn die Pilatus-Akten, die einer apokryphen christlichen Quelle entstammen, da habe ich gerade gestern Abend von heute aus gesehen, mit Till Mackensteiner in der Folge Dei Verbum direkt ja darüber diskutiert. Die ist, wenn sie nicht live dabei waren, wird in Kürze als zum Nachsehen, als Aufzeichnung veröffentlicht. Diese Pilatus-Akten als apokryphe christliche Schrift stammen aus dem 4. Jahrhundert. Die kann Justin der Märtyrer also gar nicht gekannt haben. Ergo ist es wahrscheinlich, dass Justin der Märtyrer dieselben Akten meint, auf die möglicherweise auch ein gewisser Tacitus zurückgegriffen hat. Das wäre natürlich hochinteressant. Bleibt ein wenig spekulativ, aber es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass solche Akten existiert haben. Damit hätten wir natürlich historisch greifbar durchaus einen veritablen Hinweis auf die Tatsächlichkeit des Kreuzestodes Jesu. Problem ist, diese Pilatus-Akten oder Prozessakten aus dem Pilatus sind für uns heute nicht mehr vorhanden. Die sind im Dunst der Geschichte verschwunden. Wahrscheinlich, Rom ist mehrfach gebrandschatzt worden. Die Vandalen waren da, die Westgoten, die Ostgoten, alle waren da. Die sind heute nicht mehr da. Wir haben sie aber als sekundären Hinweis über Justin, den Märtyrer und Tacitus greifbar. Wir können also davon ausgehen, dass der Kreuzestod durch Jesu durchaus als historisch gesichert betrachtet werden kann. Wenn Sie häufiger hier zu Gast bei meiner Glaubensinformation sind, wissen Sie, dass ich ein Fan der synoptischen Chronologie bin. Dann könnte man den Kreuzestod Jesu sogar datieren an einem 14. Nisan im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Die neuische Chronologie weist etwa davon ab, dann wäre es 2 Jahre später gewesen. Tut letzten Endes nicht zur Sache, weil für uns ja nicht die Frage des Datums jetzt hier relevant ist, sondern er ist am Kreuz gestorben. Im Unterschied dazu ist die Auferstehung, an die wir glauben, der Akt der Auferstehung selber, historisch nicht greifbar. Ja, die Evangelien berichten von der Auffindung des leeren Grabes. Aber was sagt ein leeres Grab? Nichts. Es heißt erstmal nur, es muss irgendwie voll gewesen sein und jetzt ist es leer. Der eigentliche Skandal, um den Begriff des Paulus mal zu nehmen, ist, dass das Grab voll war. Dieser Jesus ist am Kreuz gestorben, war richtig echt tot. Man erinnere nur den Todesbeweis, den amtlich römischen Todesbeweis, der Lanzenstich in die Seite, in den Herzbeutel hinein, mit dem nachgewiesen wurde, Jesus ist richtig echt tot. Und tatsächlich bringt das leere Grab die, die es entdecken, ja nicht zwingend zum Glauben. Schauen wir uns mal 2 Bibelstellen dazu an, die 2 unterschiedliche Varianten, warum ein Grab leer sein kann, repräsentieren. Da ist zum einen erstmal Matthäus 28, die Verse 11 bis 15. Da wird ein Gerücht transportiert, das damals auch noch zu Zeiten, als Matthäus sein Evangelium schreibt, umläufig war. Matthäus schreibt, Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitet sich bei den Juden bis heute. Bis heute ist natürlich die Abfassungszeit des Matthäusevangeliums, also etwa 80 nach Christus. Es gab also ein Gerücht, und das könnte ja zutreffen. Die Jünger Jesu haben sich heimlich des Leichnams Jesus bemächtigt, haben ihn aus dem Grab entfernt und behaupten jetzt, er sei von den Toten auferstanden, um da eine tolle Geschichte draus zu machen. In der Tat scheint selbst den Paulus das umgetrieben zu haben, denn im ersten Korintherbrief, und die Stelle schauen wir uns gleich ja auch an, versucht er ja, einen Zeugennachweis für die Auferstehung zu bewerkstelligen. Nach antikem Brauch hätte man das übereinstimmende Zeugnis von 10 gerechten Männern, wie es hieß, gebraucht, damit eine Sache als erwiesen gilt. Die Apostel wären ja schon 12 gewesen. Aber das reicht dem Paulus nicht, denn es gab diese Gerüchte. Natürlich hätten 12 Männer sich verschwören können und sagen können: Ja, wir tun mal so, als ob. Deswegen tragen beim Paulus, und wie gesagt, die Stelle schauen wir uns gleich an, 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll, die Hauptbeweislast. Denn 500 können sich nicht verschwören. Beispiel: Wir stehen kurz vor Beginn des Konklaves nach dem Tod von Papst Franziskus. Und wenn wir von heute auf das Konklave zurückschauen, bei dem Papst Franziskus gewählt wurde, da gibt es ja verschiedene Gerüchte, was sich unmittelbar nach der Papstwahl zugetragen haben soll, als der Papst in die sogenannte Tränenkammer geht. Das ist der Ort, wo der frisch gewählte Papst sich ankleidet. Und dort soll er gesagt haben: Die Zeit der Karnevaliade ist vorbei, weil er sich geweigert hat, diese rote Mozzetta zu tragen. Soll er gesagt haben. Problem: Eigentlich unterliegt das alles der Geheimhaltung. Man darf gar nichts wissen. Von dieser Szene berichten aber an die 120 Kardinäle in unterschiedlichsten Versionen. 120 können schon das Wasser nicht halten, umso viel weniger 500. Irgendeiner würde quatschen. Verschwörungen funktionieren immer nur in kleinen Kreisen. Je größer der Kreis potenzieller Verschwörer ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die eben nicht dicht halten. Deshalb ist diese Zahl 500, die wir gleich sehen werden, so bedeutsam. Aber Variante 1: Grab kann leer sein, weil die Jünger sich des Leichnams bemächtigt haben. Variante 2: Schauen wir auf eine andere Variante, die wir ebenfalls in den Evangelien finden. Da sind wir im Johannesevangelium und da sind wir im 20. Kapitel. Maria Magdalena findet das leere Grab auf und da kommt sie zu folgendem Schluss. Blende ich Ihnen ein. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebt, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Später in der Erzählung, da gibt es ja diesen berühmten Wettlauf zwischen Johannes und Petrus. Johannes kommt als Jüngerer früher beim Grab an. Petrus wartet auf den Petrus, lässt ihm den Vortritt. Beide gucken rein, Grab ist leer. Beide gehen zurück. Johannes kommt schon zum Glauben, Petrus ist noch skeptisch. Also ein leeres Grab beweist nicht die Auferstehung. Kann sein, muss nicht sein. Alleine Petrus ist noch skeptisch. Johannes glaubt schon, leeres Grab beweist nichts. Und die Maria von Magdala steht immer noch draußen an dem Grab und sieht dann diese Figur, dieses Wesen, das sie für einen Gärtner hält, und sie fragt ihn als erstes: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Also Maria Magdalena glaubt selbst in diesem Zeitpunkt, wo der Auferstandene schon vor sie steht, vor ihr steht, dass andere den Leichnam weggenommen haben. Erst als er dann ihren Namen nennt, erst da erkennt sie ihn. Variante 1 war: Jünger haben den Leichnam entfernt. Variante 2 ist: Die Gegner Jesu haben sich des Leichnams bemächtigt, damit keine Wallfahrtsstelle entsteht. Auch das haben sie heute noch, wenn etwa irgendwelche Anführer von Terroristen, denken Sie an Osama bin Laden, liquidiert werden, dann begräbt man die Leichen der Liquidierten nicht, sondern verstreut sie, verbrennt sie, verstreut sie in alle Winde. Bei Osama bin Laden soll man ja seine Asche über dem Indischen Ozean verstreut haben, damit keine Wallfahrtsstätte entsteht. Also auch ein Vorgang, der so grausam und zynischer ist, durchaus gängig war. Man hätte vermuten können, die Gegner Jesu haben sich des Leichnams bemächtigt, damit dort keine Kult- oder keine Wallfahrtsstätte entsteht. Und ja, natürlich, eine Variante ist auch, er ist von den Toten auferstanden. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und die Frage ist jetzt, kann man das glauben? Der Kreuzestod ist historisch greifbar, die Auferstehung selber nicht. Was aber historisch greifbar ist, und davon legt diese Schrift im Neuen Testament eben in vielen, vielen Facetten Zeugnis ab, ist das Zeugnis der Auferstandenen. Da sind die beiden Emmaus-Jünger, von denen einer namentlich genannt wird, Kleopas. Fun Fact am Rande: In den Passionsberichten ist von einer Frau des Kleopas die Rede. Es ist also durchaus denkbar, dass es nicht zwei Jünger, sondern ein Jünger und eine Jüngerin, nämlich Kleopas und seine Frau, waren. Möglich, kann man nicht beweisen, aber aufgrund des neutestamentlichen Zeugnisses durchaus im Bereich des Möglichen. Die begegnet dem Auferstandenen. Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen. Die Apostel begegnen dem Auferstandenen. Thomas der Zweifler begegnet dem Auferstandenen. Paulus begegnet dem Auferstandenen vor Damaskus und leitet daraus ja seinen apostolischen Anspruch ab, der nicht unumstritten war. Aber Paulus nimmt das für sich in Anspruch. Und er erwähnt eben diese über 500 Zeugen zugleich. Und da schauen wir uns die entsprechende Stelle jetzt mal an. Da sind wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Wenn Sie häufiger zu Gast sind, wissen Sie, dass das eine der Hauptgewehrstellen ist, die wir häufiger vor uns haben. Paulus schreibt dort: Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien Kephas, das ist der hebräische Name für Petrus, erschien Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Jetzt gibt es in der Exegese durchaus einen Streit. Sind Kephas und die 12 durchaus identisch mit der Gruppe von Jakobus und den Aposteln? Oder meint Paulus hier mit Apostel jemand anders? Wer ist Jakobus, den er an anderer Stelle den Herrenbruder nennt? Meine These, hier vertrete ich aber eine Minderheitenmeinung, ist, dass es Jakobus, der Sohn des Alpheus, ist, also einer aus den 12. Andere sagen, es wäre der leibliche Bruder Jesu. Dazu kann man jetzt lange streiten. Hier ist erstmal interessant, dass mindestens 513 Zeugen genannt werden, die die Auferstehung bezeugen können. Das ist schier unglaublich, zumal wenn wir mal davon ausgehen, dass Kephas und die 12 und Jakobus und die Apostel identisch sind, wie gesagt, großer Exegetenstreit, sonst wären es ja noch mehr Zeugen, die könnten sich aber theoretisch ja verschworen haben. Paulus, der in eigener Sache aussagt als Zeuge, interessant, bemerkenswert, aber der kann sicherlich nicht die Beweislast tragen. Diese über 500 Brüder, denen er zugleich erscheint, und nach biblischem Sprachgebrauch werden da eben auch Schwestern bei gewesen sein. Denken Sie nur an Maria Magdalena und die anderen Frauen. Die tragen die Hauptbeweislast, weil die sich nicht verschwören können. Das heißt, wir haben historisch greifbar den Kreuzestod, historisch nicht greifbar den Akt der Auferstehung. Wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Historisch greifbar ist aber unter anderem hier im Zeugnis der Heiligen Schrift im Neuen Testament, dass die Berichte der Auferstehungszeugen, die dann durch dieselben Schriftsteller übrigens belegt werden, die wir schon bei der Kreuzigung für den Kreuzestod in Anschlag gebracht haben. Ja, Tacitus, Justin der Märtyrer, Flavius, Josephus, Plinius der Jüngere, die alle rekurrieren eben dann darauf, dass es diese Menschen gab, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben. Sie folgen diesem Glauben nicht. Ja, das ist interessant. Das stellt ja die Frage, die wir jetzt beantworten müssen. Es gibt gute Gründe, nach denen man an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben kann, weil es die Berichte der Zeugen gibt, denen der Auferstandene begegnet ist. Problem: Das Zeugnis in sich kann man nicht verobjektivieren. Es ist erstmal deren subjektive Erfahrung, wie auch immer die war, Diese subjektive Erfahrung hat zweifelsohne im Leben derer, denen diese Erfahrung zuteil wurde, dazu geführt, dass die ihr Leben umgekrempelt haben. Die haben es teilweise sogar auf den Spiegel gesetzt. Wenn man sieht, wie die 12 zu irdischen Lebzeiten Jesu gezaudert haben, den Sinn seiner Worte nicht verstanden, ihn vielleicht sogar bewusst missverstanden haben, daran denken, dass es eine politische Bewegung ist und nach der Begegnung mit dem Auferstandenen alles anders war. Ein Petrus, der eher als Zauderer bekannt ist, jetzt plötzlich zum Verkünder wird und so weiter und so weiter. Das zeigt, da muss doch irgendetwas passiert sein im Leben der Menschen, dass die jetzt sogar bereit sind, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Jakobus, der Ältere, der Sohn des Zebedäus, der zum engeren Führungszirkel gehört, neben Petrus und Johannes, verliert als erster sein Leben und wird hingerichtet. Spätestens da hätte man doch gesagt, ja, war eine dolle Idee, hat aber nicht funktioniert, wir lassen die Finger davon. Nein, die machen weiter. Die Konsequenzen, die die Auferstehungszeugen in ihrem Leben tragen, ja persönlich in Kauf nehmen, ist durchaus ein Glaubwürdigkeitsbeweis für die Tatsächlichkeit der Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber man kann mit Fug und Recht und sagen, bleibt subjektiv. Sie alle kennen das, auch in unserem Leben. Wenn Sie irgendwie Zeuge von einem Autounfall werden und Sie haben 10 Zeugen, dann gibt es plötzlich 12 Wahrnehmungen. Und wenn man die Zeugen danach fragt, ja, welche Farbe hatte denn jetzt das Auto, dann gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Zeugenaussagen haben immer eine gewisse Variabilität und ja, müssen sehr gut überprüft und gewichtet werden. Wie glaubhaft ist das Zeugnis derer? Nochmal. Deshalb ist ja interessant, dass der Paulus hier diese 500 Brüder anführt, von denen er sagt, einige sind schon entschlafen, die meisten aber noch am Leben. Liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die. Ich persönlich, kann ich nicht beweisen, ich persönlich glaube, dass die Korinther davon Gebrauch gemacht haben, dass sie nachgefragt haben, denn die Korinther, und das ist für uns ein Glück, waren dem Paulus gegenüber, obschon der Gründervater der Gemeinde, mehr als kritisch eingestellt. Hochkonfliktives Verhältnis zwischen Korinth und der korinthischen Gemeinde und ihrem Gründervater, davon legen beide kanonischen Korintherbriefe Zeugnis ab. Und da das Thema im zweiten Korintherbrief aber überhaupt nicht mehr angesprochen wird, scheint das abgefrühstückt zu sein, denn die Korinther stellten die Auferstehung als solches in Frage. Paulus betont ja nachgerade in 1. Korinther 14, das ist für uns wieder relevant und ich blende Ihnen die Stelle gerne noch einmal ein. Geben Sie mir mal einen Moment, damit ich sie aufrufen kann. Da ist sie. Wenn wir nämlich jetzt hier hineinschauen, und schauen jetzt mal den Vers 14 an, etwas weiter unten. Dann sagt er, da ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und nochmal 3 Verse weiter, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also, das war genau ein Streitpunkt, Korinth. Ist er überhaupt von den Toten auferstanden? Eher eine steile These, ne? Dass ein Toter wieder aufersteht. Wieder steil. Die Korinther haben das hinterfragt. Nicht alle Korinther in der korinthischen Gemeinde haben daran geglaubt. Man kann mit Fug und Recht diese Frage stellen, wie kommt man auf so eine steile Aussage? Und gerade weil die Korinther skeptisch waren, wo das im zweiten Korintherbrief eben kein Thema mehr ist, erhöht sich damit durchaus die Glaubwürdigkeit der These des Paulus bzw. des Beweisangebotes des Paulus, dass man möge doch dann bitte diese über 513 oder Teile davon selber befragen. Man kann sogar die Frage stellen, kennen wir Namen? Die sind ja namenlos. Ich sage mal, Beweis nicht, aber ich glaube, dass man Namen nennen kann. Die Emmaus-Jünger oder der Emmaus-Jünger und die Jüngerin gehörten ja nicht zum Zwölferkreis. Die könnten dazu gehören. Nikodemus, Josef von Arimathäa könnte sein. Ja, vielleicht sogar Bartimäus, der Blinde, den Jesus geheilt hat. All die Namen, die genannt werden. Vielleicht sogar ein gewisser Simon von Zyrene. All die könnten zu diesem Kreis gehört haben, die da zu Zeugen der Auferstehung sind. Wahrscheinlich sogar Teile, wenn nicht alle. Angehörigen Jesu, also Maria, seine Mutter, und die nach biblischem Zeugnis Geschwister Jesu. Und wir lassen sie jetzt hier völlig außen vor, sind es Neffen und Nichten, Angeheirate, was weiß ich, was gewesen. Die Bibel spricht von Geschwistern Jesu. Auch die werden Zeugen der Auferstehung des Auferstandenen gewesen sein. Kann man einem Zeugnis glauben? Ja, sonst wären Zeugen ja völlig nutzlos. Man kann dem Zeugnis glauben und den Berichten glauben. Es ist also nicht unvernünftig an die Auferstehung des Gekreuzigten zu glauben, muss man einem subjektiven Zeugnis folgen? Nein, muss man nicht. Historisch greifbar ist also die Tatsächlichkeit des Kreuzestodes Jesu, den kann man tatsächlich kaum anzweifeln. Die Auferstehung selber ist nicht greifbar. Greifbar ist das Auferstehungszeugnis derer, die dem Auferstandenen begegnet sind, das ist also entscheidend der Begegnungsaspekt. Es ist vernünftig, diesem Zeugnis zu folgen, aber auch möglich, es in Zweifel zu ziehen und sagen, diesem Glauben kann man nicht folgen. Daran entscheidet sich, kann ich den christlichen Glauben annehmen? Glaube ich an den vom Kreuzestod Auferstandenen oder glaube ich eben etwas anderes? Das ist der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist also, und Sie wissen, ich bin glaubender Christ, ich glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten, für mich besteht daran kein Zweifel. Aber ich wiederhole nochmal, man kann das durchaus ablehnen, ich glaube daran. Dann entsteht aber sofort, und das ist eben entscheidend für das Proprium des christlichen Glaubens, ein zweites Problem. Wie gesagt, im Judentum ist es ja schon ein Problem, dass der vermeintliche von uns so geglaubte Messias am Kreuz stirbt. Das ist nachgerade unmöglich mit Verweis auf die Tora. Im Islam darf der große Prophet Isa ben Maria, der für uns ja viel, viel mehr als ein Prophet ist, auch nicht am Kreuz sterben, obwohl der Kreuzestod ja historisch ein Faktum ist. Aber Sie sehen daran, dass das Kreuz ein Problem bedeutet. Ja, auch Cicero, völlig unverdächtig, Christ zu sein, hat ja viel zu früh gelebt. Der große römische Redner schreibt in einer Schrift, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. Also selbst für jemanden, der des Glaubens an einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs völlig unverdächtig ist, wie Cicero, war das Kreuz in sich so grausam, dass einem römischen Bürger es eigentlich erspart sein sollte, das Kreuz überhaupt zu erblicken. Der römische Bürger hatte, selbst wenn er zum Tode verurteilt war, das Recht, sich enthaupten zu lassen. Das Kreuz war ein Schandtod, nur für Sklaven und Nichtrömer vorbehalten. Eine Demütigung über den Tod hinaus. Und wir haben ja in der vorletzten Folge, wo wir uns den letzten Tag im Leben Jesu angeschaut haben, genau auch da mal nachgeforscht, was es bedeutete, am Kreuz zu sterben. Gar keine Frage, der Kreuzestod kann, wie es im Buch Deuteronomium heißt, tatsächlich als Fluchtod verstanden werden. Und dann entsteht eben das Problem. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet in der Auferstehung. Das kann man glauben. Das ist nicht unvernünftig. Man kann es auch ablehnen. Aber wir als Christen glauben genau das, dass der Gekreuzigte von Gott wieder ins Leben gebracht wurde, dass der Gekreuzigte auferstanden ist und von der Gottverlassene von Gott gerettet wurde. Das ist der springende Punkt des christlichen Glaubens. Dieses Paradox und weite Teile des Neuen Testamentes versuchen, dieses Paradox zu bewältigen, versuchen es zu verstehen. Da entsteht eine ganze Reihe von Deutungen des Todes Jesu, die darum ringen. Die Sühnetod-Theorie, das Lösegeld, das bezahlen wurde, der leidende Gottesknecht, das Sündopfer, all das sind Deuteversuche, keine zwingenden Deuteversuche. Und es ging durch die Jahrhunderte durch. Beispielsweise Anselm von Canterbury, der in seiner Satisfaktionstheorie vertritt, die Menschheit hat durch ihre Sünde Gott unendlich beleidigt, sodass sie Gott gar nicht mehr versöhnen kann mit sich. Deshalb opfert Gott seinen Sohn für uns auf, damit wir geheiligt werden. Das ist eine Theorie, die mag vielleicht in Zeiten Anselm von Canterbury funktioniert haben, hoffe ich jedenfalls, dass sie den Leuten geholfen hat. Die hat in sich natürlich aber eine grausame Konsequenz, weil Gott dann ein Menschenopfer bräuchte. Und das spinnt ja heute noch in manchen Köpfen rum. Sowohl derjenigen, die glauben, wo das dann überhöht wird, jede Sünde, die ich begehe, jagt den Nagel nochmal weiter rein, als auch derer, die den Glauben ablehnen, weil sie zu Recht sagen, braucht ein Gott solches Opfer? Nein, braucht er nicht. Das sind Deuteversuche, keine zwingenden. Und ob Anselm von Canterbury ein besonders gelungener ist, dahinter kann man ja ein Fragezeichen stellen. Wir haben im Neuen Testament, wie gesagt, ganz, ganz viele dieser Deuteversuche, weil dieses Paradox ja uns umtreibt. Wie kann das sein? Der Paulus bringt es an einer Stelle, wie ich finde, wirklich auf den Punkt. Da sind wir dann im zweiten Korintherbrief. Er kommt mehrfach in seinen Briefen darauf zu sprechen, im Römerbrief, im Galaterbrief und hier im zweiten Korintherbrief. Da finde ich es besonders eindrücklich, wenn auch, sagen wir mal, doch recht komplex ausgedrückt. Ich blende Ihnen die Stelle einmal ein. Da sagt er nämlich im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes, Vers 21, Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist ein Satz, wo ich sage, ich hoffe, dass die Korinther verstanden haben, was Paulus da von ihnen will. Ich gehe aber auch davon aus, denn sonst wäre dieser Brief möglicherweise ja gar nicht überliefert worden, wenn er so völlig unverständlich wäre. Gleichwohl gibt es schon im Neuen Testament Warnungen, zum Beispiel im zweiten Petrusbrief, da wird empfohlen, die Briefe des geliebten Bruders Paulus zu lesen, aber doch mit Bedacht und Vorsicht, weil bei Unkenntnis seine Worte einen auch in die Irre führen können. Das mag auch auf diesen merkwürdigen, aber doch hochbedeutsamen Satz zutreffen. Was sagt dieser Satz? Wir müssen zuerst kurz klären, war das eine Sünde? Eine Sünde ist nicht, ich habe Gummibärchen genascht. Eine Sünde ist auch nicht erstmal die Tat. Die Sünde ist ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott getrennt Seins. Das kann man sogar am deutschen Wort Sünde erkennen. Da steckt ja Absondern drin. Der Mensch, der sich von Gott absondert, der befindet sich im, jetzt wieder so ein plattes Wort, plattdeutsches Wort, im Sund. Denken Sie mal an den Öresund, große Trennung zwischen zwei Landmassen. Der befindet sich im Sund, im Zustand der Trennung. Er hat den, der keine Sünde kannte. Der keine Sünde kannte. Es ist Jesus. Denn das ist den frühen Christen schon irgendwie klar gewesen. Gott war in Jesus gegenwärtig. Wir sind weit davon entfernt von dem Bekenntnis wahrer Gott und wahrer Mensch. Das braucht noch 300 Jahre, bis das ausformuliert ist. Aber dass Gott sich in Jesus gezeigt hat, dass er in Jesus gewirkt hat, dass er sich in Jesus geoffenbart hat, dass er in Jesus gegenwärtig war, daran bestand für die Glaubenden damals schon kein Zweifel. Deshalb kann Jesus die Sünde nicht kennen, weil er unmittelbar mit Gott verbunden ist. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Eine sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod. Denn das war ja der Fluchtod, der Tod der Sünde, der Tod des von Gott getrennt Seins. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns was passiert. Der Gegenbegriff zur Sünde, zur absoluten Trennung von Gott, ist in unserer Sprache die Versöhnung. Da steckt ja Sohn drin. Wir werden wieder in die Sohnschaft, muss heute natürlich auch sagen, in die Tochterschaft zu Gott wieder eingesetzt. Und genau das wird hier angedeutet. Mein verehrter Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, pflegte an dieser Stelle zu sagen, wenn Paulus heute leben würde, hätte er das vielleicht anders paraphrasiert. Er hätte vielleicht Folgendes gesagt: In Jesus hat sich Gott total mit unserer menschlichen Existenz identifiziert. Und Helmut Merklein hatte dazu einen guten Grund, denn im Hebräerbrief wird genau das ja beschrieben. Wir haben einen hohen Priester, der unsere menschliche Schwäche kennt, Jesus. In Gott, in Jesus hat sich also Gott mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, und zwar total. So total, dass er sterben muss. So total, dass er den niedrigsten aller denkbaren Tode stirbt, damit auch die, die diesen Tod sterben, sich mit ihm identifiziert wissen. Jetzt bleibt dieser Jesus von Nazareth aber nicht im Tod, sondern Gott hebt ihn da heraus, er kehrt zu Gott zurück, und die Logik sagt jetzt, wenn Gott sich schon bis in den tiefsten aller denkbaren Tode mit uns identifiziert, dann geht das doch offenkundig und macht das doch eigentlich nur Sinn, wenn diese Identifikation im Umkehrschluss auch für uns gilt, wenn wir wie Jesus zu Gott kommen. Das gilt erstmal für alle. Wir haben diesen Hinweis im Timotheusbrief, dass Gott alle zu sich holen will. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle so schnell finde, aber weil das ja immer so ein umstrittener Punkt ist mit der Allerlösungslehre, lohnt sich das mal in dieses biblische Zeugnis hineinzuschauen. Geben Sie mir einen kleinen Moment, damit ich Ihnen gegebenenfalls die Stelle zeigen kann. Da habe ich sie tatsächlich gefunden. Das ist gut, damit ich nicht einfach hier was behaupte, was ich nicht nachweisen kann. Wir sind im ersten Timotheusbrief und da im zweiten Kapitel, und da heißt es in Vers 4, ich fange in Vers 3 an zu lesen, damit Sie das Satzsubjekt mitbekommen. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also der Erlösungswille Gottes bezieht sich nicht nur auf ein paar Fromme, auf ein paar Superheilige, auf ein paar, die für sich in Anspruch nehmen, besonders weit vorne zu sein. Nein, Gott will alle Menschen retten. Das entspricht sehr der paulinischen Idee, dass Gott sich in Jesus total mit der menschlichen Existenz identifiziert, bis in den tiefsten denkbaren Tod hinein, damit alle Menschen sich auch mit ihm identifiziert werden, wissen können, dass sie zu Gott kommen werden. Es ist also so, als habe Jesus uns gezeigt durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung, dass die Tür zu Gott aufsteht. Jede und jeder kann dahin durchgehen, es ohne Vorbedingungen, außer vielleicht einer einzigen. Das Freiheitsprinzip gilt ja. Es wird niemand geschoben oder gezerrt. Man muss schon hindurchgehen wollen. Aber wenn man will, gibt es keine weiteren Bedingungen. Dann taucht natürlich eine Frage auf. Wie ist das denn, wenn da selbst Mörder hinkommen können? Sind dann, ist dieser Allerlösungswille so umfassend, dass eigentlich völlig egal ist, wie man lebt? Tatsächlich haben die Korinther das offenkundig so interpretiert und müssen sich dann von Paulus belehren lassen. So leicht ist das nicht. Sondern Gott stellt im Gericht, das ist das jüngste Gericht, die letzte Gerechtigkeit her. Und er schreibt ja im ersten Korintherbrief dieses wunderbare Bild, dass wir vor dem Richterstuhl Christi unser Leben hinhalten. Und dann wird sich zeigen, ob wir Gold, Silber oder Edelsteine gesammelt haben oder Holz oder Stroh. Und das Feuer der Liebe Gottes wird das prüfen. Und dann schreibt er, und auch diese Stelle blende ich Ihnen ein. Vielleicht lesen wir uns mal als Ganzes durch, weil das eben wichtig ist, dass eine Allerlösungs-, Allrettungsthese nicht bedeutet, es ist egal, wie wir Menschen leben. Das Gegenteil ist der Fall. Aber auch im ersten Korintherbrief sehen wir diese Idee, dass erstmal alle an den Richterstuhl Christi herantreten. Da schreibt der Paulus hier unten im dritten Kapitel, ich fange ab Vers 11 an zu lesen, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, mit Holz oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Der Wille Gottes, alle zu retten, bleibt bestehen. Aber nicht allen wird es in der Ewigkeit im Angesicht Gottes gleich gut gehen. Gott stellt im Gericht die letzte Gerechtigkeit her. Das ist ein Gericht der Gerechtigkeit, kein Strafgericht. Es sollen also alle gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Und gleichwohl müssen wir vor dem Richterstuhl Christi die Konsequenzen für unser Handeln im Diesseits tragen. Dieses Paradox muss man eben auch zusammengedacht kriegen. Paulus schreibt genau das in Kapitel 5, Vers 21 des 2. Korintherbriefes. Das ist der Sinn von Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Wohlgemerkt, eindeutiger Versuch. Aber in der paulinischen Diktion, der kommt nämlich ohne diese ganzen Sündopfer, Sühne, Tod und was weiß ich was aus. Gott setzt ein Fanal. Er zeigt den Menschen, Erlösung ist nicht mehr möglich, sondern Gott will uns erlösen. Selbst durch den Kreuzestod hindurch ist ein Sein bei Gott möglich und dort wird Gott die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Jesus selber sagt zu irdischen Lebzeiten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir brauchen uns keine Gedanken darum machen, wie Gott das macht. Gott wird die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Hier sind wir am Punkt. Genau deshalb ist der Tod am Kreuz für unseren Glauben so konstitutiv. Das Kreuz ist zentrales Moment der christlichen Botschaft. Wäre Jesus einen anderen Tod gestorben und hätte sich als Auferstandener gezeigt, dann hätten viele, viele Menschen diesen Identifikationsprozess nicht durchlaufen können. Nein, es ist nachgerade bedeutsam, dass er den tiefsten aller denkbaren Tode stirbt. So heißt es dann schlussendlich auch in einem frühchristlichen Hymnus, dem Philipperhymnus, den finden Sie im Philipperbrief im Kapitel 2. Da heißt es nämlich hier ab Vers 6, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Kreuz ist ein Konstitutivum des christlichen Glaubens. Dabei war das Kreuz in der frühen Christenheit kein christliches Symbol. Warum? Weil Kreuze allerorten sichtbar waren in ihrer Grausamkeit. Es heißt, dass nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus die Straße von Jerusalem bis Jericho mit Kreuzen gespickt war, wo man die Aufständischen hingerichtet hatte. Das Kreuz stand den damaligen Menschen vor Augen. Das war kein Marketingzeichen, das war kein Symbol. Im Gegenteil, diejenigen, die sich zu einem gekreuzigten Messias, der von den Toten auferstanden sei, bekannten, mussten sich verspotten lassen, wie das Spottkreuz Alexamenos betet seinen Gott an, wo ein gekreuzigter Esel zu sehen ist, nachweist. Deswegen hatten frühe Christen das Kreuz nicht als Zeichen, es war aber eine sichtbare Realität in der gelebten Wirklichkeit, die sich zum Auferstand, zur Auferstehung des Gekreuzigten bekannten, immer wieder neu herausforderten. Das war eine Leistung. Deswegen finden wir keine Kreuze aus frühchristlicher Zeit, sondern andere Symbole, den Fisch, das Ichthys-Symbol, den Pfau und so weiter und so weiter, den Pelikan. Kreuze als christliche Zeichen tauchen erst dann auf, als das Kreuz kein Hinrichtungswerkzeug war. Ja, es gibt als Grabbeigaben durchaus hier und da sichtbar private Kreuze, aber öffentlich sichtbar wurde das Kreuz erst relativ spät. Für uns greifbar, die älteste sichtbare Kreuzigungsdarstellung ist die heute noch sichtbar, ist auf der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom auf das Jahr 422 zu datieren, wo man Jesus mit den beiden Schächern sehen kann. Aber dieser Jesus ist schon ein Auferstandener. Er hängt nicht als Laien da am Kreuz, sondern schon als Sieger. Ist aber die für uns älteste greifbare Kreuzigungsdarstellung. Und hier können Sie eben sehen, trotz der Grausamkeit des Kreuzes, die auch den frühen Christen allerorten vor Augen stand, war das das Konstitutivum des christlichen Glaubens, das Proprium schlechthin, das Paulus ja schon als Distinktionsmerkmal von den Griechen, von den Heiden, von den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit und den Heiden zeigt. Auch heute ist es noch das Proprium, das uns, trotz vieler Gemeinsamkeiten, wir führen uns alle auf den Vater, auf den Gott Abrahams zurück, was Muslime und was Juden angeht. Da ist der entscheidende Unterschied, was Christen dann eben zu Christen macht. Ich will das jetzt gar nicht werten, darum geht es gar nicht, aber das ist das Proprium, das Distinktionsmerkmal. Und wir haben es heute vielleicht ein wenig verlernt, genau auf diese Kreuzesidee hinzuschauen, denn die ist konstitutiv. Weil gerade die Frage aus der Auferstehung des Gekreuzigten entsteht, wer ist Jesus von Nazareth? Das Kreuz bedeutet aber auch eine Identifikation gerade mit den Gefallenen. Jesus stirbt als Gescheiterter. Seine Bewegung ist gescheitert. Er stirbt als Gottverfluchter. Ein Christ kann sich deshalb nicht über die Menschen erheben. Wir glauben an einen Gescheiterten, der trotz seines Scheiterns von Gott gerettet ist. Darin liegt ja nach gerade der ethische Impuls für Christen, sich gerade den Gefallenen, den Gescheiterten, denen, die am Rand der Gesellschaft stehen, zuzuwenden. Und das wird in Zukunft, gerade für Parteien, die ein C im Namen tragen, immer wieder eine Mahnung sein. Dieser Kreuzestod ist politisch. Der stirbt als politisch Angeklagter. Jesus Nazarenum Rex Iudaiorum, Jesus König der Juden. Der Kreuzestod in sich ist eine politische Ansage. Wie kann man da hingehen, wie unsere aktuelle Bundestagspräsidentin, und sagen, man möge sich auch mit aus der Politik fernhalten? Nein, die gesamte Botschaft, die Auferstehung des Gekreuzigten ist in sich ein Politikum. Viele Fragen kann man dann stellen. Und tatsächlich, noch einmal, das Kreuz ist historisch greifbar, der Akt der Auferstehung nicht, das Zeugnis der Auferstandenen dann wieder sehr wohl, wobei das eben als subjektive, nicht zwingend verobjektivierbare Erfahrung hinterfragt werden kann. Man kann dem Glauben schenken, muss es aber nicht. Wenn man dem Glauben schenkt, stellen sich einige Fragen, zum Beispiel, warum erkennen die Menschen den Auferstandenen nicht sofort? Selbst engste Vertraute, wie die Emmausjünger, wie Maria Magdalena, wie auch der Zwölferkreis, erkennen ihn nicht sofort, sondern sie erkennen ihn dann an einer Eigenschaft, am Brotbrechen, an der Art und Weise, wie er den Namen der Maria ausspricht, an seinen Wundmalen. Es gibt also zwischen dem irdischen Sein Jesu und seinem Auferstehenssein ein maximales Moment der Diskontinuität, seine andere Form der Erscheinung, gleichzeitig ein maximales Moment der Kontinuität, seine ganze Person, seine ganze Identität ist in der neuen Weise des Seins aufgehoben worden. Theologisch sprechen wir da von einem pneumatischen Leib. Der Auferstehungsleib Jesu und damit auch die von uns erhoffte Auferstehung und der Auferstehungsleib, ist von dem, was hier ist, verschieden. Das schreibt Paulus auch, wenn er sagt, das hier ist verweslicht, das bleibt hier. In der Auferstehung erhalten wir eine neue Daseinsform, ein nicht von Menschenhand gemachtes ewiges Haus im Himmel, wie es im 2. Korintherbrief mal formuliert. Da findet also eine Umwandlung statt und trotzdem eine somatische Existenzweise, eine leibliche, nicht fleischliche, leibliche Existenzweise, weil eine formlose Seele ja keine Identität mehr hat. Wir würden ja alle ineinander fließen. Wie das genau passiert, wird nicht beschrieben. Das ist eben historisch nicht greifbar. Was aber die Evangelien beschreiben, ist, dass offenkundig nichts vom irdischen Jesus übrig bleibt. Und das ist mehr relevant, als man denkt. Zum einen historisch. Stellen Sie sich mal vor, das Grab Jesu wäre noch gefüllt gewesen. Der Leib Jesu wäre noch darin. Dann würde das nicht dem Auferstehungsglauben widersprechen, weil das ja nur ein fleischlicher Leib ist und in der Auferstehung eine Verwandlung stattfindet. Aber ein gefülltes Grab mit einem noch vorhandenen Leichnam Jesu wäre ja ein gefundenes Fressen für die Gegner der Jesusbewegung gewesen, die jetzt behaupten, der ist von den Toten auferstanden und erschienen. Wird noch den Leib aus dem Grab holen und sagen, guck mal, hier ist der Tote, hier ist der Leichnam. Was behaupten die denn da? Die Evangelien gehen aber sogar noch einen Schritt weiter, denn alles, was vom irdischen Jesus je da war, scheint weg zu sein. Selbst die Sudarien, also die Leinenbinden, mit denen man den Leichnam eingewickelt hat, liegen wie neu und unberührt nach dem Zeugnis Johannes Evangelius im Grab. Was bitte sieht man dann auf dem Grabtuch von Turin? Immer wieder wird behauptet, dass Wissenschaftler sagen würden, das ist aus der Frühzeit des Christentums. Erstmal stimmt das nicht so ganz. Nach alledem, was man weiß derzeit, stammt das aus dem 13. Jahrhundert. Und selbst wenn es aus der Frühzeit des Christentums, aus der Zeit Jesu stammen würde, ist auch noch gar nicht gesagt, dass es Jesus zeigt. Es zeigt, wenn überhaupt, einen gekreuzigten Menschen. Alles, was mit dem irdischen Jesus in Zusammenhang stand, jeder Tropfen Blut, scheint, wie auch immer, nicht mehr vorhanden zu sein. Da legen die Evangelien nachgerade Wert drauf. Weil selbst ein nicht vorhandener Leichnam, aber ein blutbeflecktes Leichentuch für die Gegner Jesu ja relevant gewesen wäre. Die gesagt, er guckt, hier ist das blutige Sudarium, das blutige Leichentuch, da kann man doch sehen, der war tot. Was wollt ihr denn überhaupt? Für die Idee der Auferstehung scheint es den neutestamentlichen Schriftstellern nachgerade bedeutsam gewesen zu sein, dass alles vom irdischen Jesus in eine wie auch immer geartete Form einer neuen Existenz aufgehoben wurde. Das scheint Papst Benedikt umgetrieben zu haben, der in seinen Jesusbüchern dann von einem Mutationssprung spricht. So weit würde ich nicht gehen, weil ich sage, wir können diesen Akt der Auferstehung nicht greifen. Weder naturwissenschaftlich noch historisch greifbar ist nur die Begegnung mit dem Auferstandenen, von denen die Auferstehungszeugen dann berichten, an die man glauben kann, ich betone es nochmal, aber nicht glauben muss. Was auch immer da in der Auferstehung Jesu passiert ist und wie Gott das gemacht hat, wir wissen es nicht. Aber wer den Zeugnis der Auferstehungszeugen Glauben schenken kann, kann daraus die Hoffnung schöpfen, selbst wie Christus von den Toten aufzuerstehen und im Moment des Todes, auch da lassen die neutestamentlichen Schriftsteller eigentlich keinen Zweifel daran, dass die Auferstehung im Moment des Todes passierte. Denken Sie nur an Lukas, wo der gekreuzigte Jesus dem mitgekreuzigten Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dass das uns eben auch blüht, wie auch immer es geschieht. Wir werden uns darüber unterhalten, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann sind wir um diese Erfahrung reicher. Tatsächlich aber ist eben die Auferstehung des Gekreuzigten der Knack, der Kernpunkt, der Nucleus Rerum des Christentums schlechthin. Aus diesem Paradox entsteht die Notwendigkeit der theologischen Reflexion, das Ringen um Deutungen des Todes Jesu, vor allem aber die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth eigentlich, die große christologische Reflexion, die schlussendlich in das Bekenntnis des Konzils von Nicäa mündet, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, zweifelsohne aber ein Ringen, das bis heute nicht wirklich aufgehört hat. Schlussendlich aber entsteht daraus auch eine pneumatologische Reflexion. Denn auch darin sind sich die Evangelien einig. Und wenn wir uns umschauen, dieser Jesus als Auferstandener zeigt sich eine gewisse Zeit den Seinen. Ob es jetzt 3 Tage waren, 8 oder wie wir es glauben, 40 Tage, er fährt in den Himmel auf. Er ist nicht mehr da. Er verheißt aber die Sendung des Heiligen Geistes, des Trösters, des Parakleten. Das ist mit dem Pfingstereignis verbunden. Und der Heilige Geist wird es sein, der die Jünger antreibt, das Evangelium des vom Kreuzestod Auferstandenen in die Welt zu tragen. Und an Pfingsten lesen wir dann im Pfingstereignis, dass da die erste christliche Gemeinde entsteht. Wer auch immer heute dazu aufruft, Christus berührbar zu machen, er macht es sich zu einfach, wenn man nur denkt, wir wollen mit Jesusbegegnung gehen. Das ist heute nicht mehr so einfach. Die Aufgabe ist viel herausfordernder. Wir, als diejenigen, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben, sind als Trägerinnen und Träger des Geistes, nein, der Geist Gottes atmet ja in allem, was lebt, als diejenigen, die sich dazu bekennen, Trägerinnen und Träger des Geistes zu sein gerufen, diese Botschaft wieder in die Welt zu tragen. Wenn auch immer wir mit Jesus in Berührung und Begegnung bringen wollen, müssen wir uns als die anbieten, mit denen Begegnung möglich ist. Die Auferstehung des Gekreuzigten ist das Proprium des christlichen Glaubens. Deshalb ist das Triduum Paschale von Gründonnerstag bis Osternacht der zentrale Gottesdienst im Kirchenjahr, die höchste Feier, die Vergegenwärtigung des zentralen Fundamentes unseres christlichen Glaubens. Gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Bis heute herausfordernd. Für viele immer noch ein Ärgernis, für manche eine Narretei. Für uns aber das Zentrum unseres Glaubens, Heil, Wahrheit und Weisheit schlechthin. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben, scheuen Sie sich nicht mehr, eine E-Mail zu schreiben. Ich bin jetzt ein paar Tage außer Dienst, aber die Mails kommen trotzdem an. Scheuen Sie sich nicht mehr zu schreiben, wenn Sie Fragen haben. Es kann sein, dass die Antwort manchmal ein wenig auf sich warten lässt. Wenn Sie so gar keine Antwort erhalten, mag sein, dass die Mail irgendwo im Spamfilter so verloren gegangen ist. Dann schreiben Sie mir einfach erneut. Keine Mail soll unbeantwortet bleiben. Die nächste Glaubensinformation findet jetzt in 4 Wochen statt. Dann ist es der, ich gucke mal nach, ich habe mir hier ein falsches Datum notiert. Das sollte so nicht sein. Die nächste Glaubensinformation wird dann stattfinden am 28. Mai 2025. Dann lautet das Thema Einmal erlöst für immer, neutestamentliche Spekulationen über die Bedeutung der Auferstehung des Gekreuzigten. Haben wir heute schon angedeutet. Beim nächsten Mal vertiefen wir das Thema dann, was das bedeutet, auch gerade für unsere christliche Existenz. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Zeiten wie diesen ist es mir ein Bedürfnis, immer wieder zu rufen: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Denn wenn Israel in Frieden lebt, wird es der Welt gut gehen. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!